Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Oper in Hannover, Theater in Basel. In dieser Stunde vor Mitternacht gibt's hier wieder die ersten Premierenkritiken. Außerdem, worüber spricht ein Männerstammtisch bei einer internationalen Feminismustagung? Und was machen Betonmischer im Museum für moderne Kunst in Frankfurt? Zwang und Vernunft gegen Sentimentalität und Leidenschaft, dazwischen Leere und Scham. Warum wird Eugen Onegin am Ende zurückgewiesen? Peter Tschaikowskis Oper um die vom Landei zur Fürstin aufgestiegenen Tatjana, ihren bei einem Duell getöteten Verlobten und den unstäten Großstädter, hatte heute in Hannover Premiere. Natürlich kriegen Sie nicht nur die Figur Eugen Onegin hier zu hören, sondern auch die Tatjana. Heute Abend an der Staatsoper Hannover, Peter Tschaikowskis Eugen Onegin. Premierenkritiker ist Uwe Friedrich. Was stellt die tschechische Hausregisseurin Barbora Horáková in den Vordergrund der 143 Jahre alten Oper?
Vor allen Dingen den Verfall von Eugen Onegin, nachdem er seinen Freund Lienski, wie die zahlreich vertretenen Russen und Russinnen um mich herum völlig richtig sagten, nachdem er also seinen besten Freund hier eher zufällig erschossen hat. Die wollen sich nun eindeutig gar nicht duellieren und erst als Onegin ihm die Pistole wegnehmen will, löst sich der Schuss. Dann verfällt er sofort körperlich und geistig und wird eben seine Tatjana zum Schluss auch nicht kriegen. Das Ganze als eine Gegenwartsgeschichte erzählt, was insgesamt sehr gut funktioniert, mit einigen auch ganz tollen und verblüffenden Bildern. Also wenn Tatjana und Onegin sich draußen auf dem Land zum ersten Mal treffen, ist sie in vollem Überschwang, legt sie sofort ihr Ohr an sein Herz, weil sie diese Nähe spürt und den Herzschlag hören will. Und Onegin findet das vollkommen befremdlich. Also solche kleinen Momente gelingen Barbora Horáková ganz wunderbar.
Gelingen ja auch die großen.
Ja, mit einer gewissen Einschränkung, dass sie nämlich diese ganzen Feiern, es gibt ja die große Namenstagsfeier der Tatjana, wo diese verhängnisvolle Duellforderung aus Eifersucht passiert und dann dieser unglaublich traurige Umkippmoment, wo allen klar wird, jetzt haben wir was gemacht, was wir nicht wieder zurückdrehen können. Diese Namenstagsfeier vorher treibt sie so sehr in die Hysterie, dass nicht so ganz klar wird, was denn jetzt der Tabubruch gewesen sein soll aus Eifersucht. Da wird es dann ein bisschen unscharf und auch die letzten Bilder spielen ja in Petersburg, wo Tatjana diesen Fürsten geheiratet hat. Auch da ist es mir ein bisschen zu hampelig in der Darstellung dieser feinen Gesellschaft, in die dann der verfallene Onegin einbricht.
Und das Bühnenbild des Ganzen umrahmt?
Susanne Gschwender hat einen Einheitsraum gebaut. Das ist ein Festsaal, der eben genauso auf dem Land sein kann. Da blicken wir auf Bäume und Wolken, als auch eben in der Stadt, der Salon des Fürsten Grimmin. Da blicken wir dann auf Hochhäuser einer modernen Großstadt mit einer Treppe und mit Türen, wie man sie eben braucht für die Auf- und Abgänge. Dieser Raum kann geöffnet auseinandergezogen werden in der großen Briefszene und zusammen mit den Kostümen von Eva Butzkis bringt das wirklich diese Atmosphäre erst des Stillstands und dann dieser ja hochdrehenden Leere in der Großstadt sehr schön auf den Punkt.
Am Pult des Niedersächsischen Staatsorchesters der erste Kapellmeister James Henry, auch wenn ich nirgendwo sein junges Alter finden konnte, er kann seinen Job?
Ganz genau weiß das Alter offenbar auch im Theater niemand. Mir wurde aber versichert, er sei unter 30. Er gibt dem Ganzen ungeheuren Drive, rhythmische Kontur, lässt das sehr vorwärts drängen, aber für meinen Geschmack treibt er es immer zu schnell in zu große Lautstärke. Die müssen schon ziemlich früh volle Pulle singen und die großen, es gibt auch leise Momente, die sind dann schön platziert. Er hat auch eine eigene Idee vom Stück, aber dadurch, dass die alle so mächtig auftreten und auch das Orchester, das toll spielt, das Staatsorchester, so auftritt, ist es halt doch auch da der Siedepunkt ein bisschen oft erreicht.
Musik eines Russen, dazu ein junges Ensemble aus Russland, Belarus, Usbekistan, Georgien, Polen und Armenien. Für das Haus in Hannover hat die Kunst Priorität?
Absolut. Die haben ein nicht nur sehr junges, sondern auch ein sehr gutes Ensemble. Auch einige bewährte Kräfte. Robert Künzli singt den Triquet. Der ist nun, ich will nicht zu uncharmant sein, aber bestimmt nicht mehr jung. Aber James Newby als Onegin ist erst dieser unglaubliche Schnösel und dann eben der, der unter seiner eigenen Dummheit leidet. Barno Ismatulajewa ist eine Tatjana, die eben erst dieses Erstaunen über sich selbst auch stimmlich schön deutlich machen kann und die großen Ausbrüche auch schafft. Auch die anderen haben keine Schwierigkeiten mit der Lautstärke, die James Henry immer haben will und spielen es ganz toll. Was ich vergessen habe vorhin zu sagen, Barbora Horakova bringt auch diesen Humor Puschkins zurück. Also Puschkin ist ja total ironisch, eigentlich auch sehr witzig, wie er sich über seine Personen äußert. Das kommt bei Tschaikowski weniger vor, das ist sehr elegisch alles. Und Horakova bringt doch auch immer mal wieder so einen bärbeißigen Witz, der auf Puschkin zurückverweist.
Uwe Friedrich nach der Premiere von Tschaikowskis Eugen Onegin an der Staatsoper Hannover. Die nächsten Vorstellungen sind am kommenden Donnerstag und Samstag. Seit 1872 ist das Wort als Streitbegriff über die Gleichberechtigung schriftlich verbürgt. Feminismus. Was bedeutet er 150 Jahre später und mit welchen praktischen Herausforderungen ist er verbunden? Dazu haben das Goethe-Institut und die Berliner Sophiensäle 3 Tage lang Frauen aus vielen Ländern eingeladen. Gerd Brendel über Frequenzen, Feminismus global.
Hello everyone. Adab, I'm here to perform a poem about our shamelessness, the shamelessness of women to speak up, to dream, to breathe, to exist, to struggle, to lead revolutions. Aaj hum apni besharmi ki baatein karenge.
Mit einem flammenden Gedicht eröffnet die indische Dichterin und Aktivistin Sabika Abbas das Berliner Feminismus-Festival. Beschamung, Schamlosigkeit, gewidmet allen Frauen, die schamlos ihr Recht einfordern, am Himmel, an der Erde, zu reden, zu leben, aufzubegehren, sich zu befreien, zu tanzen. Ja, überall auf der Welt kämpfen Frauen den gleichen Kampf, sagt Urvashi Buthalia aus New Delhi.
Feminists across the world.
Feministinnen, auf der ganzen Welt geht es um Gewalt gegen Frauen, Gesundheit von Frauen, politische Rechte.
Die Historikerin, Literaturwissenschaftlerin und Gründerin eines feministischen Verlags zählt zu den führenden Feministinnen Indiens.
Caste, Religion, which are very, very important to feminism and its practice and its understanding in India.
Kaste, Religion. Das alles spielt eine Rolle für Feminismus in Indien. Für mich aus einer privilegierten Klasse ist es leicht, jede Religion abzulehnen. Aber eine Frau aus der armen Unterschicht kann sich vielleicht nur innerhalb der Religion ausdrücken und ihr einziger Freiraum bieten traditionelle religiöse Feste.
Als Beispiel nennt Buthalia den Straßenprotest vor 2 Jahren gegen das neue Bürgerschaftsgesetz der herrschenden hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP, der von muslimischen Frauen im traditionellen Hijab dominiert wurde. Der Kampf für die Rechte von Frauen hat viele Gesichter. Die Homepage des Festivals Frequenzen Feminismen Global zeigt ein Bild der afghanischen Künstlerin Nabila Horaksh. Eine Gruppe junger Frauen mit weißen Kopftüchern.
Ich habe sie ohne klare Gesichter gemalt, weil ihnen die Gesellschaft ihre Identität raubt. Sie sollen aus der Gesellschaft und aus der Geschichte verschwinden.
Vor 3 Monaten gelang Horaksh über Pakistan die Flucht nach Deutschland. Viele der Festival-Teilnehmerinnen teilen die Erfahrung der zurückgelassenen Heimat. Die ägyptische Theatermacherin und Regisseurin Abi Ali lebt bereits seit ein paar Jahren in Berlin.
Ich schaukel.
Leben auf der Schaukel.
Swinging between emotions to our
zwischen Heimweh und neuer Freiheit und neuer Einsamkeit, ohne die alles kontrollierende Familie, die aber eben auch Schutz bietet. Mit ihrem multiethnischen Frauenensemble Heshek Beshek hat sich Abi Ali die eigene Wahlfamilie erfunden.
Al-Iskandariya.
Ihr Stück, Unfamiliar, unvertraut, ist eine melancholische Revue. Abir besingt ihre Heimatstadt Alexandria, ihre Mitmusikerin Damaskus. Heimatorte, die irgendwann keinen Raum mehr boten für selbstbestimmtes Leben. Am Ende stimmen alle den Hildegard Knef Evergreen "In dieser Stadt war ich zu Haus" an.
Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig.
Die Erfahrung schamloser Frauen, fremd im eigenen Land zu sein, ist nicht an einen Ort und eine Kultur gebunden. In ihrem Kampf setzen Frauen auf unterschiedliche Strategien. Die afghanische Künstlerin Abila Horaksh setzte sich in Kabul dafür ein, gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen zu arbeiten. Und auch bei diesem Festival hatten Männer einen Ort. Beim Stammtisch zur Männlichkeit diskutierten schamlose Männer ihre Geschlechterrollen.
Was macht Gender? Warum funktioniert das so gut?
Fragte der Rapper, Musikproduzent und bekennende Transmann Sir Mantis.
Es gibt Sicherheit. Und das ist halt eben das Perfide, warum man sich so unwohl fühlt, aus dieser Rolle rauszugehen. Und wenn man halt eben als Kind in diese Rollen reinwächst, ist es immer eine Gewalterfahrung. Und das passiert halt allen an irgendeinem Punkt, irgendwo.
Ja, überall, wo Frauen für ihr Recht, selbstbestimmt zu leben, kämpfen, kämpfen sie für das Recht aller. Frauen wie Männer. Und nein, Feminismus in Indien, Afghanistan, in Deutschland oder in den USA ist nicht identisch. Unterdrückung hat viele Gesichter. Nur der Himmel, den Sabika Abbas einfordert, geht über allen auf. Männern und Frauen. Egal, wo sie unterdrückt, verfolgt und ermordet werden.
Frequenzen Feminismus global. Gerd Brendel über die 3-tägige Veranstaltung in Berlin. Und noch mehr Weiblichkeit gibt es jetzt in der Kultur vom Tag. Wen begehren wir und mit wem leben wir? 2 Fragen, die sich nicht nur Peter Tschaikowski, sondern auch Anna Haug gestellt hat. Die Schauspielerin schrieb 2019 zum ersten Mal fürs Theater. Inzwischen gehört sie zum Ensemble des Theaters Basel, auch als Autorin. Milf heißt ihr neues Stück.
Es sind Schinkenstückchen. Schmeckt es?
Ja, wie immer.
Soll ich dir noch auftun?
Danke, Schatz.
Wie war dein Tag?
Gut, wie immer.
Schön. Was ist denn los? Sag doch, wenn etwas los ist. Dominik.
Ess die Nudeln auf.
Geht doch.
Ich mach mir einen Drink.
Aus Mother, I'd Like to Fuck. Von Anne Haug, Regie Zaha Rahimi. Sie sagt im Deutschlandfunk Kultur zum Begriff MILF, den sich die Pornoindustrie ausgedacht hat.
Es ist auf der einen Seite eine Beleidigung, weil es einen objektivierenden Blick auf eine Frau beschreibt. Aber auf der anderen Seite kann es auch ein Kompliment sein, weil erstmal eine Mutter und Sexualität nicht zusammengedacht werden.
Mother, I'd Like to Fuck. Michael Lages hat sich die Uraufführung von MILF im Theater Basel für Fazit angesehen. Tamara, die mit Mann und Kind lebt, bekommt Besuch. Was will Kat?
Die will zurück zu ihrer alten Freundin. Die haben vor 22 Jahren mal zusammengelebt, diese beiden Frauen. Und die alte Freundin hätte sie offenbar gerne auch geehelicht. Also vor 22 Jahren, weiß gar nicht, ob das damals schon ging. Jedenfalls will sie es jetzt. Sie will den Mann loswerden, der da an der Seite des Hausmütterchens lebt. Und es gibt da auch drei Kinder, die will die neue natürlich eigentlich auch loswerden. Und das ist eigentlich der relativ simple Plot. Eine alte Freundin kehrt zurück und will, dass der Mann verschwindet. Gegen Ende kriegen wir dann allerdings mit, dass sie gar nicht will, dass der Mann verschwindet, sondern sie will den Mann und will, dass die alte Freundin verschwindet. Der Plot ist also ein bisschen komplizierter, als er zu Anfang aussieht, aber er ist klein und knapp und ist nicht so unbedingt abendfüllend, wenn nicht die Inszenierung aus dieser relativ einfachen Konstellation eine ziemlich aufregende kleine Psychostudie machen würde. Dieser Abend gehört eindeutig der Regisseurin Zaha Rahimi. Sie macht aus dem Text einen wirklich aufregenden kleinen Abend.
Und das Aufregende dieses Abends liegt darin, dass sie geschickt diesen sexistischen Begriff MILF umkreist? Oder wie meinen Sie das?
Ich hatte befürchtet, dass es um MILF gehen würde. Der Begriff ist mir durchaus auch bekannt. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um irgendeine Form von sexuell übergriffigem Begehren. Es geht einfach um eine Eifersuchtsgeschichte. Es geht um eine Geschichte, wie jemand, der vor 22 Jahren mal jemand verloren hat, nämlich den Mann an die andere Frau, wie er den zurückhaben will oder wie sie ihn zurückhaben will und auch das Haus dazu. Die haben da mal gelebt in dem Haus, wo sie jetzt leben. Und die Frau will einfach alles zurückhaben, was sie damals hatte. Den Mann, das Haus, die Freundin dazu. Und das ist sozusagen der Antrieb von allem. Keine sexistischen Übergriffe und keine sexuellen Debatten werden an diesem Abend geführt, sondern einfach eine Geschichte von Besitz und Eifersucht. Und das ist eine kleine Idee, aber es ist eine ziemlich starke Inszenierung, die Zaha Rahimi daraus macht, mit Bildern, die tatsächlich ganz, ganz, ganz wenig mit sexueller Attraktion zu tun haben und schon gar nicht spekulativ sind, sondern eher so eine feine Grundironie unter alles legen, dass man durchaus die Geschichte ja fast wie eine Komödie sehen kann.
Und wie wird die Geschichte auf der Bühne ausgetragen? Immer so leise, wie wir es vorhin gehört haben, oder auch mal laut?
Eigentlich immer laut, beziehungsweise laut vor allen Dingen deswegen, weil die Musikerin Franziska Amelie Schuster, die die ganze Zeit dabei ist und den Abend live begleitet, sowohl singend als auch mit ziemlich spektakulärem Computergekrache, weil die quasi zusätzliche Hauptrolle übernommen hat. Das ist ein Abend, der sehr, sehr musikalisch gedacht ist, der musikalische Überraschungen birgt, also richtige schöne Chansons in nur 75 Minuten. Und da ist ein Chanson von 5 Minuten schon ein echter Knaller. Und eben solchen Soundeffekten, die wirklich die sehr kurzen, knappen Szenen zu Beginn unterbrechen. Wir sind bei einem Kinderwettbewerb, nämlich zu Anfang. Dieser Kinderwettbewerb, den hat dieses Heimchen am Herd, das da in der Ehe mit dem Mann und den drei Kindern lebt, von der Mutter übernommen. Das ist so ein Miniatur-Model-Wettbewerb, den man ziemlich grässlich finden kann, der aber ja auch mal eine Zeit lang sehr in Mode war. Und sie hat die gleichen Kinder, die sie da immer wieder zum Wettbewerb stellt, hat sie auch zu Hause und als Puppen auch noch. Die ist so extrem kindfixiert. Gleichzeitig hat sie offenbar einen schweren Mutterkomplex. Eines der Kinder, die Puppen sind, die weidet sie irgendwann mal aus. Da wird es ziemlich eklig für einen Moment. Eine vollkommen zerstörte, nicht in sich ruhende Figur, die durch diese alte Freundin tatsächlich völlig aus dem Lot gebracht wird.
Angetan, Michael Lages. Nach der Uraufführung von MILF am Theater Basel, die nächsten Vorstellungen sind am kommenden Mittwoch und Donnerstag. Weiter geht's jetzt mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim Filmfestival in Cannes hat eine Frau fast nackt auf dem roten Teppich gegen sexuelle Gewalt in der Ukraine protestiert. Auf ihren Oberkörper waren die Farben der ukrainischen Flagge und der Schriftzug »Hört auf, uns zu vergewaltigen« gemalt. Außerdem trug sie eine mit roter Farbe verschmierte Unterhose. Die Aktivistinnengruppe Femen reklamierte bei Instagram den Protest für sich. Hintergrund sind Vorwürfe der Vergewaltigung von ukrainischen Zivilistinnen durch die russische Armee. Die Oper in Kiew ist heute Mittag mit der Aufführung von Rossinis Barbier von Sevilla wieder eröffnet worden. Das Opernhaus hatte gleich nach dem russischen Überfall vor 3 Monaten den Betrieb eingestellt. Florian Kellermann.
Es ging eben darum, auch eben dieses Stück Normalität zu zeigen. Es geht ja jetzt auch weiter. Morgen steht eine ukrainische Oper auf dem Programm, Natalka Poltavka. Und das Stück morgen und auch das kommende Wochenende ist praktisch schon ausverkauft. Und es geht wieder um 14 Uhr los. Und es sind wieder nur 300 Personen um 14 Uhr. Eben deshalb, wenn das Stück unterbrochen wird, wenn es dann eben lange dauert und die Menschen in den Keller müssen, dass sie dann eben trotzdem vor der Sperrstunde, die um 11 Uhr nachts hier ist, dass sie trotzdem vor der Sperrstunde noch nach Hause kommen können.
Die Vorwürfe sexueller Belästigung am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg führen zu weiteren Konsequenzen an dem Rabbiner-Seminar. Die Leo Beck Foundation wird alleiniger Träger der jüdischen Ausbildungsstätte, teilten das Geiger-Kolleg und die Universität Potsdam mit. Die Stiftung, die bisher nur einen Teil der Geschäftsanteile hielt, habe nun unentgeltlich alle Anteile an der gemeinnützigen Gesellschaft von Kolleggründer Walter Homolka übernommen. Das sei ein wichtiger Schritt für die Neuaufstellung des Kollegs, an dem liberale Rabbiner und Rabbinerinnen sowie jüdische Kantoren und Kantorinnen ausgebildet werden, erklärte die Kanzlerin des Abraham-Geiger-Kollegs Brenker. Bereits am Donnerstag war die ehemalige Berliner Finanzstaatssekretärin Töne als Interimsdirektorin eingesetzt worden. Christoph Richter.
Finanziert wird die Rabbinerausbildung am Potsdamer Geiger-Kolleg unter anderem mit öffentlichen Mitteln. So zahlen die Bundesländer jährlich insgesamt 350.000 Euro. Das Bundesinnenministerium unterstützt das Geiger-Kolleg mit jährlich 388.000 Euro. Das Bundesbildungsministerium mit jährlich 42.000 Euro.
Schau, ich bin eine Quelle des Schmutzes, verrückt vor Liebe. So heißt eine neue Ausstellung im Zollamt des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt. Wie die südkoreanische Künstlerin Maire Lee zu diesem Satz steht und wie die Mitdreißigerin Maschine und Mensch zusammenbringt, das schildert Rudolf Schmitz.
Wo sind wir hier gelandet? Das wirkt wie Baustelle. Sechs Betonmischer, die in Intervallen mit ihren mahlenden Geräuschen den Raum erfüllen. Und wenn man um sich schaut, offenbar ganze Arbeit geleistet haben. Denn die Haut der gesamten Installation ist aus Beton. Myri Lee mustert die martialischen Maschinen mit Wohlgefallen.
The concrete mixer was a very good imagery for this.
Der Betonmixer war ein gutes Bild für dieses Projekt, weil er ein Loch hat. Das könnte ein Mund oder auch ein Anus sein. Und dann gibt's da drin diese schwarze Leere. Man kann reingucken und entdeckt einen Raum. Er ist laut und arbeitet auf stupide und doch perfekte Art und wirkt in seinen Ausmaßen ziemlich massiv, also ein gutes skulpturales Element.
Und Beton in seiner flüssigen und verfestigten Form ist das entscheidende Material dieser Installation. Bei der igloförmigen Architektur in der Mitte des Raums. Ihre Struktur ist aus bauüblichen Eisenstangen mit Stoff umwickelt, der mit flüssigem Beton getränkt wurde. Das Ganze erinnert an die überdimensionalen Spinnenskulpturen von Louis Bourgeois, die ebenfalls durchlässig sind und zugleich eine Hülle bilden. Nicht unbedingt anheimelnd, aber doch attraktiv. Susanne Pfeffer, Direktorin des Frankfurter Museums, zum Faible der Künstlerin für harte handwerkliche Arbeit.
Sie hat wirklich in den letzten Wochen hier geschweißt und gelötet und in Zement gearbeitet und diese Materialität, die auch eine gewisse Härte hat, letztendlich mit einer enormen oder existenziellen Körperlichkeit zu verbinden. Das ist etwas, was sie interessiert.
Die klaustrophobische Atmosphäre dieser Installation wird durch betongetränkte Tarnnetze verstärkt, mit denen die großen Fenster des Zollamts verhängt sind. Auf dem Fußboden ein Saum des abgetropften Baumaterials. Das lässt nicht nur den Entstehungsprozess dieser Installation spüren, sondern wirkt schmutzig und organisch, wie eine Schleifspur unserer in Beton gegossenen Städte.
Since I work with the kinetic.
Ich arbeite mit Bewegung und weichen und harten Materialien, füge sie zusammen und dann fangen sie an, sich zu verschleißen. Und nach fand ich diese Beschädigungen und den Schmutz attraktiv. Das ist für mich eine universelle Metapher für Arbeit und für Erschöpfung und auch dafür, wie wir alle enden.
And also where we all go back to in the end.
Wer sich schließlich in diesem von Beton verkrusteten Raum umwendet, liest auf einer großen Wandfläche ein Gedicht, auf Deutsch, Englisch, Koreanisch, mit dem in flüssig Beton getauchten Zeigefinger geschrieben. Es stammt von einer koreanischen Lyrikerin, die in drastischen Worten von Körpern und Exkrementen, von Begehren und Erniedrigung erzählt. Ich bin eine Quelle des Schmutzes und ich bin rasend vor Liebe, heißt es da. Die Verstörung geht weiter, wenn man einen kleinen Raum in der Nähe der Toiletten betritt. Dort redet die Pornodarstellerin Veronika Moser über eine Sexualpraktik, die Kaviar genannt wird und das Essen von Exkrementen meint. Und sie beschreibt das Erlernen dieser Praktik als Lustgewinn und Selbstermächtigung, gibt Freudestrahlen schockierende Antworten auf irritierte Fragen zum Thema der Selbstoptimierung. Und Myri Lee scheint da durchaus Parallelen zum Kunstbetrieb der Gegenwart zu sehen.
I think in also contemporary art there's always a pressure of like having to renew yourself and to.
In der Gegenwartskunst gibt es immer den Druck, sich zu erneuern und mit der Zeit zu gehen. Und in ihrer Antwort habe ich etwas sehr Substanzielles gespürt und auch eine absolute Entschlossenheit. Schluss mit all den Diskussionen und Diskursen.
Auch wenn Myri Lee eine feministische Lyrikerin zitiert, zeigt sie kein Interesse, feministische Positionen in der Kunst zu beziehen. Es ist eher eine Post-Gender-Stimmung, die hier überwiegt. Und das ist bei aller Verstörungskraft dieser überwältigenden Installation erholsam. Als wollte Myri Lee trotz aller Zitate die Kunst zu einem Punkt treiben, wo es um Sprachlosigkeit und existenzielle Radikalität geht. Dass der Ponto-Preis des MMK in diesem Jahr die 34-jährige Myri Lee auszeichnet, deren Kunst gerade auch auf der Biennale Venedig zu sehen war, kann nur Beifall finden. Junge Kunst, wie sie reifer und überzeugender kaum sein könnte.
Myri Lee im Zollamt des Museums für moderne Kunst in Frankfurt, zu sehen bis zum 4. September. Morgen wird er wieder in Frankfurt vergeben, der Ludwig-Börne-Preis für herausragende Reportagen, Essays und Kritiken. Seit 1993 wurden neben anderen Marcel Reich-Ranitzky, Josef Joffe, Hendrik M. Broder, Alice Schwarzer und Rüdiger Safranski mit der Auszeichnung, die auf den Unternehmer Michael Gotthelf zurückgeht, geehrt. In diesem Jahr erhält Eric Gouyer, der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, den Preis im Namen einer Ikone der deutschen Demokratiegeschichte. Großer Bahnhof also in der Paulskirche. Zu den Kritikern von Gouyer gehört der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi, der an der Uni Gießen die Ludwig-Börne-Professur innehat. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was kritisieren Sie am Preisträger ins B?
Na, sagen wir mal so, ich bin mal sehr gespannt, wie er uns morgen Ludwig Börne präsentieren wird. Herr Gouyer ist bekannt als Chefredakteur und Mitherausgeber der Neuen Zürcher Zeitung und nicht so wie die von Ihnen bereits genannten als ein Vertreter der Spitzen oder auch der Edelfedern der Public Intellectuals, die bisher ausgezeichnet wurden. Ob er tatsächlich den Börne-Preis verdient, wird daran zu entscheiden sein, wie er uns Börne präsentiert. Ich befürchte auf Basis dessen, was ich von Herrn Gouyer gelesen und über ihn gehört habe, dass es so ein Freiheitsverständnis wird, was sehr weit von dem entfernt ist, was Ludwig Börne ausgezeichnet hat. Zur Erinnerung, Ludwig Börne als Judah Löw Baruch im Frankfurter Ghetto geboren, dann Karriere gemacht, die ihn unter anderem nach Gießen geführt hat, wo er promoviert hat, die dann aber nach Paris führte, ins Pariser Exil als einer der herausragenden Repräsentanten des deutschen Vormärz. Er war im besten Sinne ein Frei- und Querdenker und ich befürchte, dass ihn Eric Gouyer als einen Querdenker heutigen Stils präsentieren wird, der sich sozusagen etwas querulatorisch und trotzig gegen das wendet, was man in der heutigen Debatte die politische Korrektheit sehr verkürzt nennt.
Jetzt müssen Sie aber Ross und Reiter nennen. Was an dem, was Sie über Eric Gouyer gelesen bzw. von ihm gelesen haben, macht Sie glauben, dass die Rede morgen nicht im Sinne Börnes sein könnte?
Naja, das ist zunächst einmal die Ausrichtung der NZZ, seit Herr Gouyer sie leitet. Das ist eben ein Blatt geworden, das sehr stark eine Lücke bedient, eine vermeintliche Lücke, die liegt im deutschen Sprachraum zwischen dem, was früher die Welt und die FAZ als sozusagen zuverlässig konservative Meinung abgebildet haben. Das hat sich seit einigen Jahren sehr verändert und dem, was heute sich als nicht mehr repräsentiert im Blätterwald fühlt. Also ich sage Ihnen ein Beispiel, als in Thüringen mit Hilfe der Freien Demokratischen Partei und mit der Unterstützung der AfD fast ein Putsch im Parlament gelungen ist, dann hat die Neue Zürcher Zeitung das so kommentiert, das sei doch Demokratie und was denn dagegen einzuwenden sei. Also ein ganz formaler Begriff von Demokratie, so nach dem Motto Mehrheit ist Mehrheit. Und was die Höcke-Partei dort angestellt hat, um diesen Bluff oder um diesen kleinen Parlamentsputsch zu erreichen, wurde sozusagen mit Schweigen übergangen. Wenn man sich anschaut, was die Neue Zürcher Zeitung zu vielen Dingen in der Schweiz schreibt, wenn es darum geht, wie ist das Schweizer Verhältnis zu Europa, welche Position hat man zu, wie ich meine, sehr problematischen Initiativen der Ausschaffung, also in der Migrationspolitik oder im Bereich der Muslime, wenn es um das Minarettverbot in der Schweiz ging. Also hier öffnet sich ein Raum zwischen einem soliden Liberalkonservatismus und dem, was weiter rechts steht, das, glaube ich, gar nicht so sehr ideologisch bedacht wird, sondern im Sinne einer Marktlücke. Die Neue Zürcher Zeitung hat gesehen, dass sie auf dem Schweizer Markt nicht mehr so reüssiert. Sie hat gesehen, wo die Lücke im publizistischen Spektrum in Deutschland ist und hat speziell in der Berliner Redaktion hier eine ganz klare Position bezogen, die gewissermaßen das bedient, was sich nicht offen zur AfD bekennt, aber doch sehr stark in diese Richtung tendiert. Immer unter dem, und jetzt kommt der Bezug zu Börne, immer unter dem Hinweis darauf, dass das die eigentliche Freiheitspartei sei.
Haben Sie sich schon in früheren Jahren über Börne-Preisträger geärgert oder spiegelt sich für Sie in Eric Goyer so etwas wie Zeitgeist wider, Sie nennen es Lücke?
Das sind sehr, sehr unterschiedliche Leute ausgezeichnet worden. Leute, die ich sehr schätze und bewundere. Leute, bei denen man in eine ähnliche Richtung denken kann. Henrik M. Broder wurde zum Beispiel auch mal ausgezeichnet, der sich auch durch ähnlich islamophobe Bekenntnisse ausgezeichnet hat, wie insbesondere jetzt derjenige, der zu bestimmen hatte, wer den Preis bekommt. Denn es ist nicht die Jury. Die Jury besteht aus dem Frankfurter Oberbürgermeister, der Kulturdezernentin, Salomon Korn, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, Hubert Burda, dem Verleger. Das sind alles sehr ehrenwerte Leute. Die suchen sich jemanden aus, der dann jemanden bestimmt, ganz allein und ohne weitere Begründung, der Preisträger werden soll. Das war in diesem Falle Leon de Winter und den verbindet mit Eric Goyer eine doch, wie ich glaube, sehr islamophobe Einstellung. Und das Verfahren ist im Grunde genommen nicht transparent. Ich halte es auch nicht für gut, wenn nicht eine Jury kollektiv diskutiert, wer kann für Ludwig Börne am besten sprechen, sondern wenn es eine Einzelperson in einer dann doch sehr, wenn man so will, idiosynkratischen Meinung über Ludwig Börne auswählt. Und es gibt auch Beziehungen von diesem ausgelobten Börne-Preis durch Michael Gottfeld, der in den Vereinigten Staaten lebt, der auch die Rathenau-Stiftung in Berlin ins Leben gerufen hat, der auch die Schirmacher-Stiftung ins Leben gerufen hat, die kürzlich Peter Thiel, einen geradezu herausragenden Vertreter dieser Grauzone zwischen einem vernünftigen, akzeptablen Konservatismus und dem, was man in den Vereinigten Staaten als Trumpismus bezeichnet, repräsentiert. Peter Thiel, ein Unternehmer im Silicon Valley, der zu den großen Tech-Unternehmern und Autokraten gehört, die nun Donald Trump sehr offen unterstützen, selbst nach dem Putschversuch am 6. Januar 2021 und auch jetzt in der Auswahl von sehr weit rechts stehenden Republikanern bei Vorwahlen. Also hier meine ich, eine Linie zu sehen, die, ich hoffe, ich werde widerlegt, sozusagen den Bereich zwischen Konservatismus und weiter rechts öffnet.
Machen wir doch mal den Lackmustest. Was glauben Sie, würde Eric Goyer über Sie sagen?
Er würde sagen, dass ich ein woker Linksliberaler bin, der sehr stark im Mainstream schwimmt und der sehr stark bestimmte Positionen, die für Europa einmal gültig waren, aufzugeben bereit ist, was übrigens in jeder Hinsicht falsch ist.
Klaus Leggewi, Ludwig Börne-Professor an der Uni Gießen, bevor morgen der Börne-Preis 2022 verliehen wird. Schönen Abend.
Ich danke auch.
Zurück auf diese Woche schaut jetzt Arno Orzesek. Hier ist seine Kulturpresseschau.
Starke Themen, große Ereignisse, Lesenswertes fast ohne Ende. Stunden würden nicht ausreichen, um der Feuilleton-Produktion der vergangenen Woche Herr zu werden. Herr oder Frau oder divers natürlich. Darum sagen wir mit Blick auf den Eurovision Song Contest und den Sieger Ukraine mit der Süddeutschen Zeitung nur in aller Kürze: Danke Europa. Europa hatte also seine Solidarität gezeigt, betonte Juliane Liebert. Es war ein Weltereignis. Und tags darauf kündigte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an, den ESC 2023 in seinem wiederaufgebauten Land austragen zu wollen. Eine lange, unterhaltsame Sondersendung ließe sich allein über die Reaktionen auf das Chaos beim Schriftstellerverband Penn machen. Über lautes Gebrüll in Gotha berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung von der jüngsten Versammlung. 2 Tage lang konnte man dabei zusehen, wie in einer atemberaubend toxischen Atmosphäre die Mitglieder sich des Mobbings, der Verleumdung und der Unaufrichtigkeit beschuldigten und gar nicht mehr damit aufhörten. Mehr als 10 Stunden lang dauerte am Freitag die Sitzung, auf der Worte wie Arschloch gerufen wurden, und noch am Samstag zeigten sich Mitglieder den Mittelfinger, protokollierte Julia Enke in der FAZ, in der die Schriftstellerin Ursula Krechel erklärte, warum ich trotzdem jetzt nicht austrete. Wenn man nicht um ein Haus kämpft, kommt die Abrissbirne, damit ist niemandem gedient. Ganz im Gegenteil erklärte der Schriftsteller Friedrich Christian Delius, warum ich jetzt austrete, ebenfalls in der FAZ, und er nahm dabei Bezug auf die Bratwurstbuden-Metapher, die der zurückgetretene Penn-Präsident Denis Yücel geprägt hatte. Statt von einem Verein der Bratwurstbudenbetreiber zu sprechen, die ja immerhin noch hin und wieder ein paar Bratwürste anzubieten haben, würde ich sagen, die 73 Mitglieder, die gegen Yücel gestimmt haben, sind für mich ein Club von Kleingeistern, die wenig oder nichts zum Kauen zu bieten haben. Auf die entscheidende Frage, was genau ist am Penn kaputt, antwortete Denis Yücel selbst in der SZ. Die Realität des Penn besteht darin, dass er in Geiselhaft genommen wurde von einem Haufen selbstgerechter, lächerlicher, möchtegern-Literaten, die diesen Verein brauchen, um sich selbst als Teil der literarischen und publizistischen Elite zu wähnen. Dafür pflegen sie diesen Popanz, um sich selbst im Abglanz des Honorationenhaften aufzuwerten, und dazu nutzen sie das vom Steuergeld geförderte Programm, um sich als Wohltäter zu fühlen, ohne sich für die verfolgten Autoren wirklich zu interessieren. In unserer digitalen Ausgabe des SZ-Artikels stand tatsächlich Honorationenhaften, aber gewiss war Honoratiorenhaften gemeint, anspielend auf Honoratioren wie Lehrer, Ärzte und Richter, die nach älterem Verständnis in kleinstädtischen Milieus als ein bisschen was Besseres gelten. Um aber nicht beim Penn hängen zu bleiben, hier rasch das Resümee zur Causa Penn Yücel von Seiten der Tageszeitung. Es lautete »Zum Fremdschämen«. Und das etwas längere Resümee von Jana Hensel in der Wochenzeitung Die Zeit. Der Penn hat ein großes strukturelles Problem. Das dortige Engagement geschieht ehrenamtlich. In der Regel tut sich kein Intellektueller mit Erfahrung, Präsenz und Einfluss die gewaltige Arbeit und die enorme Verantwortung für das Schicksal inhaftierter oder verfolgter Autorinnen und Autoren an. Denis Yücel ist also eigentlich ein Glücksfall für den Penn gewesen. So schnell wird sich sicher kein Zweiter mit seinen Qualitäten für diesen Job finden. Wir sind versucht, Yücels Bemühen um den Penn als Mission Impossible zu bezeichnen, aber nur um auf diese Weise, wenn auch erkennbar platt, zu Tom Cruise überzuleiten, der beim Filmfestival in Cannes zwar in keinem weiteren Mission Impossible Film zu sehen war, wohl aber in Top Gun Maverick. Der Spiegel findet den Streifen auch darum toll, weil Top Gun Maverick keineswegs die toxische Männlichkeit feiert, im Gegenteil. Der Film schafft es, den extrem hohen Testosteronspiegel des Originals deutlich zu senken. Eine junge Pilotin bietet ihren männlichen Kollegen nicht nur im Jet, sondern auch am Billardtisch Paroli. Was Maverick aber zu einem großen Ereignis macht, ist die physische Wucht der Flugszenen. Die Schauspieler mussten sich einem 3-monatigen Training unterziehen, um sie bewältigen zu können. Das Ergebnis sind atemberaubende Szenen, die einem noch einmal deutlich vor Augen führen, wie armselig computeranimierte Bilder oft wirken. Maverick ist durch und durch altmodisch und genau deshalb mitreißendes Kino. Befinden Lars-Olaf Bayer und Alexander Demling im aktuellen Spiegel. Kann man das trotz echtem Krieg genießen? Fragte David Steinitz in strenger Selbstsucht in der SZ und zuckte zur Antwort gewissermaßen mit den Schultern. Die Militärromantik der Top Gun-Welt speist sich nicht aus der echten Praxis des Tötens und Zerstörens, für die Kampfjets ja nun mal gebaut werden, sondern aus Cockpit-Freundschaften, Männerkabbeleien, Liegestützorgien und Sonnenuntergängen auf Flugzeugträgern. Tja, so positiv die Kritiken zu Top Gun Maverick, so negativ für Uwe Tellkamps neuen Roman Der Schlaf in den Uhren. Untergegangen im Strom der Zeit, meinte der Berliner Tagesspiegel, in dem Gerrit Bartels näher ausführte, In diesem Roman ruckelt und zuckelt es sprachlich oft schwerfällig. Die Prosa wirkt tapsig, nur so hingeworfen. Eine Vielzahl von enervierenden Metaphern, nautische, zoologische, sollen dem Ganzen die literarische Glasur geben. Was aber, um unsererseits abzukürzen, offenbar schief geht. Wir haben nicht nachgezählt, doch wenn der Augenschein nicht trügt, haben sich die Feuilletons in der vergangenen Woche so wenig mit dem Ukraine-Krieg befasst wie seit dessen Beginn noch nie. Immerhin, die Tageszeitung Die Welt forderte unter dem Titel »Entputinisiert die Russen, den Kriegstreiber Putin an der Informationsfront anzugreifen und damit an der Heimatfront zu besiegen«. Aber das können wir nicht mehr vertiefen. Was indessen die restlichen Maientage angeht, am besten sie bewegen sich, mit einer Überschrift des Tagesspiegel, wie ein Flummi durch die Zeit.
Arno Otzeseks, Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.